Luisa hat den Text gelesen, über den ich predigen möchte. Und ich werde dann vielleicht die einzelnen Verse nochmal lesen, dass wir dann dabei sind. Ich habe das jetzt leider nicht schriftlich gemacht, weil wir bei Solvay waren und das hat so lange alles gedauert. Sonst habe ich immer gerne die optische Unterstützung, die müsst ihr jetzt einmal darauf verzichten. Der erste Vers steht in Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja, diese Aussagen, die hier stehen im Epheser 2, da wird sehr schnell deutlich, dass es um eine Gedankenschärfe geht, was Gemeinde Jesu Christi wirklich bedeutet. Und welche Stärke Gemeinde entfalten kann und welche Zugehörigkeit in der Gemeinde Jesu Christi möglich ist. Und als ob Paulus das so denkt, ohne dass wir so in Christus sind, ist Gemeinde ja gar nicht möglich zu leben. Und ohne dass Jesus so zentral auch in der Gemeinde ist, ist Gemeinde ja gar nicht zu leben. Wie ein heiliger Tempel, wie ein beeindruckendes Bauwerk, und mit diesem herausragenden Eckstein, mit Christus, der die Gemeinde festigt, der sie gründet, der sie zusammenhält. All das haben wir vernommen. Wir sind Steine, lebendige Steine und kein Baumaterial, das so schäbig ist, das zur Seite getan wird. Sondern wenn wir in Christus sind und zur Gemeinde gehören, dann sind wir zu diesem heiligen Bauwerk integriert. Ihr seid heilig, sagt Paulus hier. Das ist eine starke Seite, wie Gemeinde Jesu Christi benannt wird. Und der Paulus kann ja gar nicht zurückgehen. Er sagt, Gemeinde ist, wo, egal welche Nationalität, egal welches Alter, wo man in Christus zusammensteht und als lebendiger Stein zusammengefügt ist. Ihr seid nicht mehr Fremde, ihr seid nicht mehr Nichtbürger, wie das die Elberfelder Übersetzung sagt. Das hat schon eine gewisse Bewandtnis, die, wer so fremd war, so im Mittelalter zum Beispiel, dann kriegt man schnell das Gefühl, das könnte sogar ein Barbar sein, ja, der mir irgendwie was will und der mich attackiert. Und fremd zu sein ist anders als so in diesem Lied Stranger in the Night, oh ja, jetzt habe ich schon wieder Englisch gesagt, von Frank Sinatra, ja, der das sagt, die Radiosendung, die liebe ich auch gerne, also ich weiß, dass die jungen Leute nicht das Radio hören, was ich höre, aber da wird das so genau gegenteilig gesagt, als ob das toll wäre, so ein Fremder zu sein. Dieses Lebensgefühl kann ich nicht teilen, weil wenn ich so sehe, wenn ich ein Stadtrecht habe, ein Bürgerrecht, dann musste ich damals ein Handwerk können, ich musste ein gutes Renommee haben, ich durfte kein Straftäter sein, ich durfte keine todbringende Krankheit haben, ich musste am Marktleben an der Stadt teilnehmen können und ich musste auch die Stadt verteidigen mit meinen eigenen Kräften, so dieses Schildbürger-Dasein. Das war im Mittelalter der Fall und dann war ich integriert in einer Stadt, dann war ich nicht mehr fremd, sondern dann durfte ich ein Bürgerrecht haben. Und die anderen Bürger sind auch für mich eingetreten. Und ich bin für die anderen Bürger eingetreten. Man war auch im Stadtleben so ein lebendiger Stein. Und dort, wo die Fremdheit überwunden wird, da ist man auf einmal so dabei. Da darf man leben, da kommt man zum Atmen, zum Freien, da darf man Dinge ausprobieren. Und eine sehr starke Angelegenheit, dass Paulus das hier sagt, wenn wir zur Gemeinde Jesu gehören, dann sind wir nicht mehr Fremde, die kein Stadtrecht haben, sondern wir sind integriert, wir sind lebendige Steine, wir haben die Stärke, uns auch mit Gottes Kraft dann für andere einzusetzen, die auch so ganz anders sind als wir, aber die in unserem Herzen einfach da einen Platz gewinnen. Das ist Gemeinde. in einer ganz großen Vielfalt, in total andere Steine, die werden zusammengeprägt und sind lebendig, weil sie in Christus sind und weil Christus uns so zusammenfügt. Bürgerrecht zu bekommen durch Christus, das meint Paulus hier. Das Bild von Gemeinde Jesu in der Welt ist, wir sind nicht mehr fremd. Wir sind auf einmal mitten dabei. Wir sind nicht mehr Nichtbürger, sondern voll integriert. Wir sind sogar Gottes Hausgenossen. Und da wird es einem ja schon auch ein bisschen schwummrig, ne? Und so dicht bei Gott, an Gottes Tisch sitzen, in Gottes Stadt wohnen, Gemeinde Jesu, ja? So dieses innere Bild, dass wir in Gottes Stadt schon hier auf der Erde wohnen. Noch nicht die Stadt, wo wir alle einmal hin wollen und in der Ewigkeit erleben werden, aber hier, weil Christus das Haupt seiner Gemeinde ist, ist das, was wir hier schon leben, mehr als nur ein Hinweis für die Ewigkeit. Christsein ist eine Lebenspraxis. Christsein ist etwas, was hier möglich ist zu leben und wo ich auf einmal denke, das ist wirklich das Allerwichtigste, was mir passieren kann, dass ich dazugehöre, dass ich ein Hausgenosse Gottes geworden bin. Einer, der mitfährt, ne, und der dabei ist und der sagt, ich darf lebendig sein, weil Jesus mich lebendig gemacht hat. Das ist so dieser erste Bereich, dieses Bewusstsein zu kriegen. Jesus nimmt mich an. Er ist der lebendige Herr. Und ich habe vielleicht schon viel über Jesus gehört. Und ich beobachte vielleicht viel, aber ich habe noch nicht den Schritt getan, dass ich zum Beispiel auch durch Taufe zur Gemeinde Jesu gehöre. Dann ist das vielleicht etwas, was mich jetzt betrifft, wo ich sage, Herr, ich will nicht mehr fremd sein, ich will nicht mehr außen vor sein, sondern ganz bewusst dabei sein, weil es dein Wille ist. Die Heike lacht mich an. Es ist so stark, dann auch Nägel mit Köpfen zu machen, zu sagen, ja, Jesus, wenn ich dich schon erlebe, dann möchte ich auch ganz dabei sein. Da will ich zu dir gehören und auch durch Taufe, wenn ich mit Christus quasi sterbe, unter Wasser komme und wieder aus dem Wasser raus, dass ich seine Auferstehung feiere für mein Leben. Dass ich weiß, dieser Herr, er ist auferstanden, damit er meine Sünde wegnimmt, damit die keinen Bestand mehr hat. Das hat Christus getan und deswegen ist es so wichtig, auch wirklich zur Gemeinde zu gehören, diesen Schritt zu wagen von der Fremdheit in diese Hausgenossenschaft, ja, das klingt jetzt so ein bisschen planwirtschaftlich, aber man ist dabei und man hat Christus angenommen und in Freude und Leid, ja, und in aller Verschiedenheit sind wir in Christus dann integriert. Das macht er wohl. Und deswegen denke ich mal, es geht darum, auch Fremdheit zu überwinden. Wer sich bekehrt hat zu Jesus, der soll sich taufen lassen, ganz klar. Und der gehört dann auch in seiner Gemeinde dazu, dass Gott ihm begegnet und uns allen begegnet. Der darf ein lebendiger Stein sein. Eine wunderbare Perspektive. Jetzt kommen wir zu dem Eckstein, den Luisa ganz klasse erklärt hat. Das war richtig gut. Und ich lese den 20. Vers da vor. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Und dieser Eckstein, auf den kann man einfach nicht verzichten. Der hält ein Gebäude zusammen. Denn sonst ist das ganz schnell der Fall, dass ein durch Erosion, durch ganz viele andere Umstände, dass ein Gebäude auch verfallen kann. Jesus ist der Eckstein, der das Gebäude hält. Und wenn ich so an einen Eckstein denke, so Grundstein, manche sagen auch Schlussstein. Ich habe auch manchmal so einen Torbogen vor Augen, der so aus Stein gebaut ist, wo die Steine auch dann vernetzt sind durch Mörtel und so in so einem Bogen dann bestehen, wo man da unten durchgehen kann. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann ist Christus für mich der Stein, der ganz oben sitzt und der beide Flügel, den linken Teil und den rechten Teil, so zusammenhält. Und wenn man diesen Schlussstein in dem Fall wegnimmt, dann würde der Torbogen ineinander brechen. Bei diesem Bild ist es auch sehr monumental, diese Bedeutung, wenn Jesus der Schlussstein, der Eckstein, der Grundstein ist. Das sind alles so Worte, die hier gebraucht werden für Gemeinde Jesu Christi. Wenn Christus nicht mehr der Schlussstein wäre, dann würde die Gemeinde zusammenbrechen. Aber wenn er der Schlussstein ist und wenn Christus der ist, der das ganze Gebäude zusammenhält, wo Erlösung drin ist, wo der Mensch zu sich kommen darf, wo der Mensch sich auch verändert in seiner ganzen Persönlichkeit auf Gott hin, dass wir Christus ähnlicher werden und nicht mehr so leben, wo wir vielleicht nach gut denken oder man strengt sich an, ja, oder wie auch immer, sondern wo Christus mich verändert in sein Bild hinein, dass die Art Christi in mir zu sehen ist, dass wir nach seinem Schema leben, ja, das ist eine echt dicke Herausforderung. Aber wenn wir Christus in uns haben, dann ist da Kraft, dann ist da Schönheit, dann ist da Stärke, dann ist da Annahme, dann ist da Verständnis, auch wenn ich vielleicht ganz anders gestrickt bin, aber ich weiß, dass der andere von Gott geliebt ist und dann wird er meine Liebe auch spüren dürfen. Christus als Eckstein, als Schlussstein, als Grundstein, der auch uns heute hier zusammenhält. Und ohne Christus würde das nicht gehen. Als das zum ersten Mal so genannt wird in der Bibel, in Jesaja 28, dass der von Gott gekommene ein Eckstein ist, dann steht in dem Zusammenhang, dass es der ist, der Recht und Gerechtigkeit aufrichtet und der die Menschen wieder lehrt, wie man lebt und wie man leben muss. Vorher in den Kapiteln 24 bis 27 in Jesaja, in den Propheten Jesaja, ich mache mal so ein bisschen lehrmäßig an der Stelle, ja, darf ich das einmal? Da ist es so, dass von dem Dröhnen der Welt die Rede ist und die Welt in ihren Problemen untergeht. Dass man gar nicht mehr diese Probleme abhalten kann von sich, sondern man ist auf einmal mittendrin und kann dem sich gar nicht mehr erwehren. Auch das Volk Gottes ist davon im Alten Testament betroffen. Und man nennt das auch so, diese ersten vier so apokalyptischen Kapitel im Alten Testament. Und wo das so thematisiert wird, wo die Welt nicht mehr zu Rande kommt, wo die Probleme einen so einholen, dass man gar nicht mehr sortiert ist, dass man gar nicht mehr innerlich gefestigt ist. Und hier kommt der Eckstein zu Worte. Ist das nicht stark vom Zusammenhalt her oder von der Erklärung her? Da, wo alles außer Rand und Band gerät, da brauche ich so einen Schlussstein, so einen Grundstein. Und der, auf den es einfach nur ankommt. Und das ist Christus. Und das wird schon auch in Jesaja 28 so ganz deutlich gemacht. Ein weiterer Sachverhalt, eigentlich wo es das zweite Mal vorkommt, dass Jesus selber sich auch als Eckstein nennt. Das ist in Matthäus 21. Und vielleicht lese ich den Text, dass ihr da einfach reinkommt. Kleinen Moment. Da redet er mal wieder mit den Pharisäern und die greifen Jesus auch sehr stark an in seiner Persönlichkeit. Und Jesus weiß vielleicht auch gar nicht, wie er zunächst auch damit umgehen soll, mit diesen Angriffen. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, von dem der Herr ist er dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer anderen Nation gegeben, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die Hohenpriester und Pharisäer dieses Gleichnis gehört haben, erkannten sie, dass sie gemeint waren. Jesus als Eckstein für dieses wunderbare Gebäude, was Gott in die Welt setzt. Aber auch Jesus hatte echt massive Probleme. Er wurde so angegriffen, auch mit seiner Lehre, und so abgelehnt, dass es für uns einfach stark ist zu sehen, wie er bei dem allen immer noch ruhig geblieben ist. Wie Jesus das konnte. Er wusste ja auch, dass das alttestamentliche Volk schon Gottes Volk ist und das auch sein wird. Aber er nimmt sich die Pharisäer vor, die hohen Priester, und sagt, so wie ihr agiert, so wie ihr den Glauben mit Herrschsucht rauslasst, das wird keinen Bestand haben. Da werdet ihr fallen. Und da wird das Reich Gottes jemand anders gegeben, einer anderen Nation. Das war eine ganz harte Geschichte für die frommen Pharisäer. Die wollten ja nun mal fromm sein. Und die dachten, wir haben alles richtig gemacht. Das ist die Rechtgläubigkeit, die Gott uns gegeben hat. Und wir leben das. Und Gott muss froh sein, dass er uns kennt. Ja, die hatten ein ganz anderes Bewusstsein. Und die Sünder, die da sind, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ja, und Jesus sagt, nee, der stinkt und der da am äußersten Rand seines Lebens ist, da gehört ihr hin mit eurem Glauben und nirgendwo anders. Und Jesus sagt, ihr Pharisäer, wie wollt ihr denn weiterkommen in eurem Leben? Er kann richtig zornig sein und der Eckstein ist einer, der auf einmal den Zorn Gottes sogar vorbringt, über die, die meinen, sie hätten alles. Und sie wären recht und der andere hat kein Recht. Diese Zusammenhänge, wenn ich über den Eckstein nachdenke, das bewegt mich total. Und bei Paulus jetzt zu sehen, in Epheser 2 und dann auch in 1. Petrus 2, Vers 4, die folgenden Verse, wo wir als lebendige Steine in die Gemeinde eingesetzt werden, die Christus vor Augen hat. Darum geht's dann. Und dann ist auch immer dieser starke Zusammenhang weg, wo es um Kampf geht, um abgelehnt werden und auch wo Jesus dann auf einmal nicht mehr die Gerichtsworte nimmt, sondern wo er aufbaut, wo er sagt, habt meine Art, habt meine Lebensart. Jesus als Eckstein, der hält das ganze Gebäude zusammen und kein anderer. Nicht unser Wohlwollen, nicht unser Können, und wir alle sind eigentlich Sünder und ich traue euch ehrlich gesagt jede Sünde zu. Ich kenne euch. Ich weiß, ihr seid schlecht. Wir brauchen Christus. Wir brauchen Jesus. Und da ist keiner besser als der andere, von uns allen nicht. Jetzt die Sache mit dem heiligen Tempel, dass wir so zusammengebaut werden. 21 und 22. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Dieses Bauwerk Jesu ist auf Wachstum angelegt. Das lesen wir hier deutlich. Und ich denke, die Qualität des Wachstums ist auch im Epheserbrief selber angesprochen, im Kapitel 4, Vers 15, den habe ich schon letzten Sonntag auch genannt, dass wir in allen Stücken wachsen sollen zu Christus hin, der das Haupt seiner Gemeinde ist. Wir sind also in ein qualitatives Wachstum einbezogen, wenn wir ein lebendiger Stein sind in seiner Gemeinde. Auch Johannes 15 muss man hier sehr schnell nennen, dass der Schnitter die Rebe beschneidet, damit die Frucht noch qualitativ besser wird, damit der Öchslegrad der einzelnen Traube richtig vorkommt und knall ist und süß. Und deswegen werden wir beschnitten und deswegen werden wir auch ermahnt und korrigiert. Und das können wir auch nur in Christus tun. Das können wir nur mit der Vollmacht und Kraft Jesu Christi tun, damit wir in ihm hineinwachsen. Und diese Aufgabe gilt es auch in der Gemeinde Jesu zu erledigen, ja. Dass wir das entdecken, dass wir hineinerzogen werden in diese heilsame Gnade Jesu Christi, Titusbrief. Das ist so wichtig, dass wir uns auch beschneiden lassen, dass wir eine Rebe werden, die fruchtig ist und die gut ist. Und so will Gott an uns wirken. Wenn wir so gebaut werden zu einem heiligen Gebäude, zu einem heiligen Tempel, dann ist das eine totale Arbeit, die Jesus Christus mit uns hat. Und dann ist das eine Arbeit, wo er uns immer wieder zeigt, wer wir sind, und dass wir es wirklich nötig haben, jeden Tag seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und ich weiß, wovon ich rede, jeden Tag. Weil unsere Gedanken, wie in dem Vorspann, ist wie ein Kriegsfeld manchmal, was uns auf einmal eindröhnt. Und wenn wir Gott haben, der uns in die Ruhe führt, dann merken wir, wie auch Gott in diesem inneren Krieg, der in uns drin ist, dass wir bestehen können, dass wir nicht daran zugrunde gehen. Wir sind ein heiliger Tempel, wenn wir auf Christus zuwachsen, wenn wir ihm ähnlicher werden. Und wenn wir Jesus einfach diese Bedeutung gewähren für mein Leben. Und wo Christus draufsteht, da muss auch Christus drin sein. Wenn wir Christuskirche hier heißen, da muss auch Christus hier drin sein. Wir gehen nicht anders. Wir wollen ja nicht, also manchmal sagt man das so, die haben ja mehr im Schaufenster stehen als im Laden selbst. Im Laden selbst hatten sie vielleicht 4 Sachen, die sie verkaufen können. Im Schaufenster haben sie toll gemacht. Jeder kommt rein und sieht die leeren Regale. So darf es in der Gemeinde Jesu nicht sein. Wir müssen hier schon ein bisschen was anbieten können, ne? Dass Christus drin ist und dass er in uns ist. Und dass hey, wenigstens einer glaubt das hier. Super. Ja, Julia, du bist dabei. Ja, manchmal muss man auch Halleluja sagen dürfen. Auch gerade in der Baptistengemeinde, finde ich, ist nötig. Wie werden wir zu diesem heiligen Gebäude gebaut? Ich denke, wir brauchen so eine Gemeindehygiene. Wir müssen gesund leben, das gesunde Wort, die gesunde Lehre, der gesunde Glaube. Alles auch Worte, die Paulus so braucht und gebraucht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Viren und Bazillen haben, die uns so anstecken. Und auf einmal wird die Gemeinde krank. Auf einmal wird das heilige Gebäude so abrissartig an einer Stelle. Nicht? Innerlich und emotional haben wir das mit unserer Kapelle so erlebt. Ne? Boah, muss die jetzt ganz abgerissen werden oder so? Zum Glück nicht. Zum Glück hat Gott das auch ganz anders gemacht. Gemeinde muss gesund leben. Und dazu gehört schon wirklich auch eine gute, gesunde, fundierte Lehre. Bei all dem, was man sagen kann, ich bin bemüht, die Bibel so auszulegen, wie es rechtens ist. Ne, aus der Geschichte heraus bis dahin, dass sie heute was zu sagen hat. Und nicht als Gedächtnisbuch, sondern als lebendiges Wort Gottes. Darum geht es. Und eine gute Lehre, die ausgewogen ist, die nicht polarisiert und die nicht in den Streit hineinführt, sondern eine Lehre, die aufgrund der Heiligen Schrift so gewurzelt ist, dass Christus erkennbar ist, dass Jesus darin lebt und regiert und sich entfaltet. Es gibt manche Lehren in den Gemeinden, die sind so steil, die sind so auch auf dem Wort Gottes begründet und so evangelikal, dass man aber beinahe keine Luft mehr kriegt. Und ich weiß, von welchem Stall ich rede. Ich war, als junger Pastor bin ich bei den Southern Baptists einmal eine gewisse Zeit gewesen in Atlanta. Und so First Baptist Church of Atlanta, 4000 Gemeindeglieder, ein riesen Gemeindekomplex, der da halb durch die Stadt ging. Aber eine Gemeinde, die nur auf Rechtgläubigkeit getrimmt war. Und wer da irgendwas vom Heiligen Geist sagte, der kriegt da schon die rote Karte. Ich sagte, Mensch, das kann doch nicht sein. Leute, lest ihr keine Bibel? Oder ich hatte echt die Fragen, dass mir war das abgeschnitten, wie das sein kann. Und dieser liebe, richtig gute Bund in Georgia, der hat tatsächlich auch 15 Jahre später gespalten. Aus diesen Gründen, die einen dachten, die wahre biblische Lehre ist so und so. Und wenn wir das lehren, dann haben wir das. Die haben das Leben total ausgeblendet. Das Leben mit Jesus, was aktuell ist und in Christus sich nur entfaltet. Was nützt mir eine tolle Lehre und eine super richtige Lehre? Und ich weiß alle Bibelstellen, ja? Aber ich lebe nicht mit Jesus. Mensch, da kann ich sogar verloren gehen. Da bin ich so gefährdet, wie die Pharisäer gefährdet sind und wie sie hart angepackt werden. Nämlich von unserem Herrn selber. Unser Herr sagt was anderes. Wenn wir ein heiliges Gebäude sind in Christus, dann haben wir auch nichts gegen den Heiligen Geist. Ganz bestimmt nicht. Aber Paulus weiß auch, das ist nicht selbstverständlich. Dämpft nicht den Heiligen Geist, sagt er den Thessalonichern. Man kann den Heiligen Geist auch schnell dämpfen und sagen, ja, ich entziehe mich dem oder ich muss mal auf eigene Rechnung leben oder wie auch immer. Und Gottes Geist wird betrübt. Der zieht sich dann auch zurück. Aber hier steht ja nun mal auch vom Ende her, dass wir eine Behausung für den Heiligen Geist sind. Habt ihr das gelesen am Schluss von 22? Habt ihr es im Hirn? Dass der macht Wohnung in mir. Ne? Und da ist es auch ein Unterschied, ob der Heilige, wie der Heilige Geist in mir wohnt, ob er doch auch Dinge wirklich in eine Ordnung bringen kann, die einfach gut ist. Oder ob die Sachen einfach nur so rumliegen und der Geist ist dann irgendwie trotzdem da. Im Englischen gibt es diese beiden Begriffe. Ich habe das Predigtkonzept schon ein bisschen länger. Ich sage das jetzt nicht, um zu provozieren, sondern weil ich selber auch in der Sprache ein bisschen drin sein möchte. Nicht gut bin, aber sein möchte. Zwischen Dwelling und Living. Dwelling Room and Living Room. Dwelling Room ist etwas, da schleife ich rein, da bin ich so ganz locker drauf und da liegen aber auch alle Sachen rum. Ja, da ist manchmal schon wieder nicht ordentlich gemacht und so. Irgendwann geht's jedem auf den Wecker, da muss man mal den Dwelling Room so ein bisschen auf Vordermann bringen. Und der Living Room, das ist so das piekfeine Wohnzimmer, kann das sein. Das ist so, wenn ich Besuch erwarte, wenn ich die Sachen geordnet habe, wenn ich besonders gut geputzt habe oder wie auch immer. Und im Living Room, da habe ich den Eindruck, um mal im Bild zu bleiben, dass der Geist Gottes so Sachen sortiert hat und geordnet hat. Er ist auch im Dwelling Room, ich weiß das auch, aber ich verspüre, dass das so in mir so ist, dass der Geist Gottes auch Wohnung machen will, dass er Dinge, der leitet mich nicht nur so allgemein oder so, sondern er spricht manchmal Dinge an in meiner Persönlichkeit und die fallen mir dann auch ganz schön schwer. Oder Dinge, die wie andere mich wahrnehmen und ich muss das auf einmal zugeben. Mensch, da warst du gar nicht so ein ganz liebender Vater, sondern da hast du ganz schön dirigiert und was hast du manchmal mit deinen eigenen Kindern gemacht? Die mussten nur parieren. Ja, denen hast du beinahe den Mund zugehalten, ja, und innerlich jetzt gesprochen. Und wo der Geist Gottes mir das dann sagt, das ist für mich ganz schön hart. Jetzt richtig, so, ich bin doch gar nicht so, ich will doch besser sein, anders sein. Nee, und wo es dämmert, wo auf einmal so ein Prozess kommt, wo der Geist Gottes Dinge anspricht, die ganz schön hart sind, auch zuzugeben und sagt, Herr, aber das stimmt, letztlich stimmt es, ich glaube, ich verstehe das. Und wie dann etwas in Gang kommt, wo der Geist Gottes sortiert, wo er ein Living Room in dem Moment schafft, wo man auch andere dann wieder einladen kann, wo die sich freuen. Und ja, mit dem Geist Gottes leben. Der Geist will nicht, dass wir nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist, ja. Und das schafft er. Er fängt an. Nicht, dass wir nur das Seelische in uns drin haben, das uns letztlich bestimmt, sondern dass wir Gottes Willen in uns haben und Jesus vor allen Dingen, dass Jesus uns bestimmt. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, das macht er. Es gibt eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit dem Heiligen Geist bilden. Mein Dozent in Hamburg, Sigi Liebschner, der leider schon tot ist. Also der war so unsortiert, wie nur irgendein Dozent und Doktor unsortiert sein kann. Ein richtiger Superchaot. Der sollte morgens, hat er seine Frau gesagt, nimm doch bitte mal den Müllbeutel mit zum Container und spring ihn da weg. Ja, Schatz, mache ich. Und jetzt seine Aktentasche in einer Hand und den Müllbeutel in der anderen Hand und geht so schön raus und macht die Container auf und macht natürlich seine Handtasche da rein. Ne? Und geht mit dem Müllbeutel zur S-Bahn und fährt in der S-Bahn und will gerade was nachgucken und merkt, er hat den Müllbeutel in der Hand. Oh, ein unheimlich lieber Chaot. Richtig so, aber das war schon mehr als Dwelling Room, ja. Aber dieser Mann, der war in Christus so stark verankert. Und der sagte immer, Mensch, ich bilde eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und ich weiß ja auch, ich habe es auch nötig und so. Und dann hat immer seinen Stift im Mund gehabt und manchmal auch andersrum gelegt. Und dann hat er immer so die Farben von dem Kuli dann an seinen Lippen gehabt. Also so ein netter Kerl, wirklich. Aber wir hatten immer, da konnte man studieren, das war Leben, ja. Das war nicht so dröge und so. Wie manche anderen dann, ja. Der Geist Gottes, da gibt's eine einschlägige Stelle in Römer 8, Vers 13, dass der Geist Gottes die fleischlichen Werke in unserem Leben tötet, steht da. Also apotnesko, jetzt wird's griechisch. Das ist zum Tode gebracht wird. Dass das, was mich von Gott so wegbringt und was mich auch gottlos macht und wo mein Ego immer wieder nur regiert und alles bestimmt. Und genau hier an der Stelle, da kommt der Geist Gottes und tötet diese Stärke, die mich wieder so gottlos gemacht hat. Das geht. Dass der Geist Gottes stärker ist, dass er mich regelrecht abhält von dem Unguten, was ich auch sonst getan hätte. Von dem Bösen, von der Sünde. Boah, der Geist Gottes ist so tief drin in uns. Deswegen, wenn wir Christus als Erlöser aufnehmen, ja, es geht hier eigentlich nur, dass der Geist Gottes uns das deutlich macht, dass wir Jesus brauchen. Dass wir vom Geist geführt werden und dass wir im Geist leben, dass wir die Fülle des Geistes haben. Wie oft sagt das Paulus? Streckt euch doch nach der Fülle des Geistes aus. Streckt euch auch nach den Gaben des Geistes aus, die da sind. Und wir potteln immer noch mit uns immer selber rum. Bumm. Da gibt es so viele Dinge, die gemeint sind, was ein heiliges Bauwerk bedeutet. Und dass der Heilige Geist in uns auch lebt und regieren darf. Denn das heißt Christus pur, dass Jesus uns einfach bestimmt. Und ich bin so froh, Christ zu sein. Ich würde es immer wieder tun. Und mich erschüttert eigentlich gar nicht mehr so ganz viel im Leben, weil ich weiß, wie schlimm ich selber bin. Und deswegen ist Gemeinde für mich klasse, dass man sich wieder die Hand geben kann, dass man zueinander kommt. Und dass man auch wirklich ganz anders sein darf. Ganz anders sein darf. Amen.